Alles klar. Super. Ja, ich bin immer besonders aufgeregt, wenn ich hier bin. Ich liebe diese Stadt, Mönchengladbach. Wahrscheinlich könnte ich mir auch gut vorstellen, in der Rente wieder hier zu sein. Also kleine Vorwarnung, das dauert aber noch was. Ich liebe diese Gemeinde, aber es macht immer auch ein bisschen was mit mir. Ich bin immer aufgeregt. Und noch dazu habe ich erst vor ein paar Stunden erfahren, dass ich heute hier predige. Also ist vielleicht ganz gut, noch mal zu beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Bibel, dass es so viel mehr ist als Information, dass es uns Nahrung sein möchte. Und Herr, ich bitte dich einfach für Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Ja, sehr geehrte Vertreter der Stadt Mönchengladbach, sehr geehrte Vertreter von Kirchen und Gemeinden, liebe Freunde der FEG unterwegs, Mönchengladbach, liebe Gemeinde. Ich möchte mit euch heute über einen zentralen Vers nachdenken, der mich sehr beeindruckt hat, und gleichzeitig versuchen, mit einer sehr bekannten Geschichte aus dem Alten Testament die Spannung deutlich zu machen, die darin enthalten ist. Machen wir uns auf die Reise. In Römerbrief 8, Vers 37 steht: Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ich möchte euch, liebes Ehepaar Schneider, diesen Vers heute besonders zusprechen, aber nicht nur euch, sondern der ganzen Gemeinde. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir glauben an den, der selbst überwunden hat, Jesus Christus. Und der uns gerade darin seine unbegreifliche Liebe gezeigt hat. Aber wie ist das mit dem Überwinden, mit dem Gewinnen? Für mich ist jemand ein Gewinner, ein Überwinder, der etwas verändert. Ihr beide und die ganze Gemeinde will auch etwas verändern. Ja, ihr wollt für die Stadt Mönchengladbach ein Segen sein. Ihr wollt nicht euch zurückziehen, Subkultur sein, sondern als Kirche ganz nah bei den Menschen sein. Immer unterwegs sein zu den Menschen. Ihr wollt Gemeinde aufbauen, erweitern, verändern, selbstständig werden. Und auf diesem Weg warten viele Herausforderungen, viele Riesen, die sich da in den Weg stellen, da bin ich mir ganz sicher. Und ganz persönliche vielleicht auch. Und natürlich eben Herausforderungen im Dienst. Wie werde ich nun ein Überwinder? Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Durch den, der uns geliebt hat. Also ich wollte immer schon ein Gewinner sein, schon als ich noch jung war. Aber ich war eigentlich immer nur ein Verlierer. Also zumindest fühlte ich mich so. Ich war unsportlich. Damals war meine Brille noch richtig dick, ja. Solche Glasbausteine, Hornhautverkrümmung. Ich konnte nicht Fußball spielen und ich hatte in Sport sogar nur eine 3. Eine Katastrophe für einen Jungen. Wenn 2 Menschen so ausgewählt wurden mit diesem tollen Spiel, dann wurde ich auch immer dann irgendwann ausgewählt. Aber es hieß dann meistens so, okay, dann nehmen wir noch den Sascha. So als Drittletzter. Ja? In meiner Jugend in der Gemeinde dagegen war so ein richtiger Gewinnertyp. Ja? So einer wie der Andreas. Ja, also wie der Andreas wahrscheinlich als Jugendlicher, ja, sportlich, gehorsam, kreativ, beliebt und konsequent, unglaublich konsequent. Kennst du jemanden? Und ich dagegen hatte das Gefühl, ich habe es irgendwie nicht so richtig geschafft, mich diesen Herausforderungen, den Problemstellen meines Lebens zu stellen und diese zu bewältigen. Zumindest hatte ich immer wieder den Eindruck. Und was ist die tollste Bibelgeschichte für solche Menschen wie mich, die sich nicht für einen Überwinder halten? Nicht Zachäus auf dem Baum, der war mir immer zu ängstlich, sondern, man sieht es angedeutet, David und Goliath. Diese Geschichte, die fand ich super, die sprach schon immer was in mir an. David, der wusste, wie man mit Schwierigkeiten umgeht. Der stellte sich der Herausforderung, der hatte einen Goliath zu besiegen, 3 Meter groß und eigentlich unbezwingbar. Doch schauen wir mal genauer hin, wie stellt David das eigentlich an, diese Goliath-Herausforderung in seinem Leben zu besiegen? Also David kommt auf den Schlachtplatz, er geht zur Schlachtreihe und er grüßt so seine Brüder, hallo, denn er hat ihnen was zu essen mitgebracht. Weil eigentlich seine älteren Brüder sind alle die Soldaten und David ist so mehr der Pizzabote. Ja? Und da steht dieser Goliath, 3 Meter groß, mit einem riesen Speer und mit einem riesen Schwert. Und zunächst, David sieht Goliath. Er schaut sich die Herausforderung an. Ich muss also erstmal wissen, wo die Herausforderung in meinem Leben, vielleicht in deinem zukünftigen Dienst, hier steht, wie diese Herausforderung aussieht. Und da hat David es natürlich noch leicht gehabt, Goliath konnte man ja nicht übersehen, aber weißt du auch, wie deine persönliche Herausforderung in deinem Leben vielleicht momentan heißt? Kannst du dem einen Namen nennen, einen Namen geben? Oder du bist ja schon auch, Andreas, ne, ihr seid schon ein paar Wochen da, vielleicht gibt es ja auch schon die ein oder andere Herausforderung. Kann man es beschreiben? Kannst du kurz innehalten und sie wirklich benennen und beschreiben und definieren, was sich dir da in den Weg stellt? Also das Erste, Feinderkennung. Das Zweite, was ich hier sehe, wie geht es weiter? Also die Idee, ich erzähle erstmal folgende, ist Mann gegen Mann zu kämpfen und egal welche Seite gewinnt, also welcher Mann gewinnt, dann ist der Krieg zu Ende und dann ergeben sich auch alle anderen. Ja, so ist das Game. Und das ist eine gute Idee für die Philister, das ist aber eine sehr schlechte für Israel, weil die haben nun mal keinen 3-Meter-Mann. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Hier sieht man es, das Volk hatte echte Angst. Alle Männer flohen vor diesem Mann und fürchteten sich sehr. Und David bekommt das mit, er schaut sich das an und er versteht, worum es geht und er sagt, wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes höhnt? Er sieht sofort, unbeschnitten, das ist doch ein Heide, der hat doch mit Gott gar nichts zu tun, der hat doch gar keine Verheißung, dieser Unbeschnittene, sagt David. Und ihr wisst das vielleicht, ich weiß es nicht, die Beschneidung wird im Judentum als Eintritt in den Bund mit Gott gesehen. Worum es mir hier geht, ist gar nicht die Beschneidung, sondern die Perspektive, mit der David schaut. Mit welchen Augen siehst du eigentlich? Mit welchen Augen siehst du deine Herausforderung, deine Schwierigkeiten, den Konflikt vielleicht im Dienst oder deinen wunden Punkt, die Anfechtung, bei der du immer wieder fällst? Dein Goliath. Also ich glaube, jeder Christ hat 2 Augen. Also 2 Paar. Wie meine ich das? Zum einen hat jeder Christ die logische Sichtweise, die jeder Mensch hat, nach dem Motto, das ist das Problem, das ist 3 Meter groß und außerdem habe ich schon so oft nicht geschafft, unlösbar, einfach nicht zu schaffen. Zum anderen gab Gott uns aber, glaube ich, als Christen die Möglichkeiten, mit den Augen des Glaubens zu schauen. Gott hatte Israel verheißen, kein Feind wird euch, wenn ihr mit mir lebt, je überwältigen können. Und was war? Sie hatten Angst, sie hatten die Hosen voll, sie sagten, Goliath könne nicht besiegt werden. Aber David sagt, das ist doch ein Unbeschnittener. Gott ist doch gar nicht auf seiner Seite. Das Volk sagt also, er ist groß, wer kann ihn besiegen? Und David sagt, er ist groß, wer kann ihn verfehlen? Versteht ihr? Augen des Glaubens. Also wie schauen wir auf die Herausforderung? Schauen wir mit den Augen des Glaubens, mit der Brille der Verheißungen, die wir doch haben als Kirchen und Gemeinden in Deutschland, als Pastorinnen und Pastoren, als Christinnen und Christen? Schauen wir mit den Augen des Glaubens? Wie schauen wir? Wo sehen wir hin? Auf was schielen wir? Ist unser Blick nur auf unsere Schwierigkeit gerichtet? Oder schaffen wir es in der Situation, den Blick wegzurichten, hin auf Jesus und damit auf die guten Verheißungen, also die guten Zusagen, die wir ja haben? David fragt überhaupt nicht nach Goliath. Er guckt sich den mal an, klar. Aber er fragt nicht nach Goliath. Er will nicht wissen, wie schwer der Wurfspieß ist, wo die Rüstung so ihre Schwachstelle hat, welche Taktik angemessen wäre. Er kümmert sich auch nicht um den Rat von den erfahrenen Kriegern. Er redet ständig von Gott. Sogar Saul, der Gesalbte des Herrn, der König, hat vergessen, Gott in die Sache mit einzubeziehen. David nicht. Und die Frage an dich und mich im Angesicht von Herausforderungen ist, worauf schauen wir? Worauf vertrauen wir? Glaubst du, dass Gott der Herr aller Herren und Mächte und Gewalten ist? Glaubst du, dass Jesus dir helfen kann in den Herausforderungen gegen die sichtbaren und unsichtbaren Riesen in deinem Leben, in deinem Dienst? Oder stellt dir vielleicht sogar im Moment der Riese selbst die Herausforderung, den Blick auf Gott? Verstellt die Herausforderung den Blick auf Gott? David hat den Goliath kaum im Blick, aber er hat Gott im Blick. Augen des Glaubens. Und David spricht zu Saul: Es entfalle keinem Menschen das Herz um seinetwillen, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Ich umschreibe es mal mit normalen Worten, das ist eine alte Übersetzung. Man macht euch doch nicht in die Hose. Ja? Es soll keiner Angst haben, steht da, sagt David. David suchte nicht vorher nach Entschuldigungen. So nach dem Motto, tja, und wenn es nicht klappt, dann lag es daran, dass ich noch so jung bin oder dass ich einen schlechten Tag hatte, dass ich schlecht geschlafen habe, dass die Sonne so heiß wäre, es liegt an der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nein, David bekannte, wofür er stand, und zwar, als es nicht gut aussah. Und das wünsche ich dir, Andreas, und euch als Ehepaar und natürlich jedem, der hier sitzt. Augen des Glaubens und nicht Augen der Angst. Feinderkennung, Augen des Glaubens und nun ein dritter Punkt, Entschlossenheit. Bei der Frage, wie ich vielleicht ein Überwinder werde, jemand, der etwas verändert, stellt sich vielleicht auch die Frage, zumindest wenn wir unsere David-Goliath-Geschichte hier näher anschauen, wie entschlossen bist du eigentlich? Kämpfen hat ja immer was mit Entschlossenheit zu tun. Schläge einstecken gehört dazu. Zukünftige Herausforderungen, Goliath zu besiegen, das ist keine Spielerei. Und unsere persönlichen Herausforderungen, Schwierigkeiten im Alltag, vielleicht auch im Dienst, sind es auch nicht. Wie bekomme ich überhaupt auf Entschlossenheit? Nun, hier stand es schon. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, in den Beutel und nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. 5 Steine. Darüber, dass sich David 5 Steine gesucht hat. Wieso hat er sich nicht eigentlich nur einen gesucht, wenn er doch geglaubt hat? Wieso hat er sich denn 5 gesucht, wenn er doch sich eigentlich sicher war, dass er gewinnt? Wieso 5? Ich sag euch, was ich denke. Ich denke, er hat 5 Steine genommen, weil er sich nicht ganz sicher war, ob er beim ersten Mal trifft. Ja, er war sich nicht ganz sicher. Aber er war sich in einem ganz sicher, nämlich, dass Gott ihm den Sieg geben würde. Und wenn er beim ersten Mal nicht trifft, dann eben beim zweiten Mal. Und wenn er beim zweiten Mal nicht trifft, dann eben beim dritten Mal. Und wenn er beim vierten Mal nicht trifft, dann ist da der Bach und da sind auch eine Menge Steine drin. Aber hier ist doch das Problem manchmal mit unseren Entschuldigungen und ich nehme mich da voll mit rein, ich kenne das total. Wir nehmen Anlauf und wenn der erste Stein nicht trifft, dann werfen wir die anderen auch wieder weg. Ja, alles ist möglich, dem, der glaubt und was ist, nichts ist, zumindest nicht hier in Mönchengladbach. Ja, diese Erfahrung. Dann bin ich wieder beleidigt, ich habe keine Lust mehr auf Gott und verordne ihm 3 Tage ohne Gebet. Also ich mache das, ihr guckt so fromm, ich glaube ihr nicht. Aber ich mache das, das muss er manchmal aushalten bei mir. Ist in uns noch der Glaube, dass etwas anders sein könnte? Die Wahrheit ist vielleicht häufig, wie bei mir früher, ich halte mich für einen Verlierer. Aber meine Botschaft heute Morgen ist, egal wer du bist, ob Pastor oder das erste Mal hier, du musst kein Verlierer sein. Es gibt Pläne, die dich zu einem Verlierer machen sollen. Gott sagt aber, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Gott ist der Sieger. Glauben wir das eigentlich? Für uns selbst, nicht nur für die anderen. Ist in uns noch der Glaube, dass etwas anders sein könnte? Wir haben im ersten Lied über Wunder gesungen. Dass wir die wildesten Herausforderungen wirklich meistern können. Wie entschlossen sind wir eigentlich? Und David würde vielleicht sagen, nimm den nächsten Stein und zum zweiten. Nicht der ist ein Verlierer, der mal zu Boden geht, sondern der am Ende liegen bleibt. Und wisst ihr, wie entschlossen Gott war? Gott war so entschlossen, dass er sogar seinen eigenen Sohn gab. Warum? Weil er dich und mich nicht verlieren wollte. Er verliert nämlich keinen. Deswegen steht das Kreuz da. Er wollte, dass dein Leben anders verläuft. Und er hat alles getan, um dich und mich zu gewinnen. Und der sich gewinnen lässt, wird dieses Erbe, darf jetzt antreten und ebenso gewinnen. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Noch ein weiterer Punkt bringt mich auf Entschlossenheit. Wie kommt es eigentlich, dass Goliath 3 Meter groß war? Kann man sowas eigentlich glauben? Hast du dich das schon mal gefragt? Wer kennt jemanden, der 3 Meter groß ist? Hände hoch. Wie kamen die Philister so ein? Besondere Ernährung oder was hatten die? Eine mögliche Lösung, und jetzt kommt's, Goliath war kein Philister, er war Enakita. Ist alles klar, oder? Nein, wirklich. Wir schauen mal etwas zurück, kurz vor der Einnahme des Landes Kanaan. Wurden Kundschafter ausgesandt, die kamen zurück und die berichteten hier in 4. Mose, wir sahen auch Riesen daselbst, Enaks Kinder aus dem Riesengeschlecht und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, also fitzelig klein und also waren wir auch in ihren Augen. Die berichteten also von einem ganzen Volk dieser Riesen und dann wird uns weiter in Josua 11, Vers 21 berichtet, also eine Generation später, dass Josua die Enakita ausrottete. Warum, wieso und so, das führt jetzt zu weit. Aber in Vers 22 heißt es dann, und er ließ keinen dieser Enakita übrig bleiben im Lande der Kinder Israel, außer zu Gaza, zu Gad und zu Aschdod. Da selbst blieb ein Rest übrig. Wo? In Gad. Goliath kam aus Gad. Goliath von Gad. Was war das Problem? Man war nicht mit genug Entschlossenheit herangegangen. Man hatte einen Sieg errungen und hatte aber einige wenige übrig gelassen. Und natürlich ist das ein Bericht aus einer fremden Zeit, vollkommen klar. Aber ich frage uns alle, die wir hier sitzen, wo sind vielleicht versteckte Enakita in unserem Leben? Wo hast du so etwas wie eine Herausforderung übrig gelassen? Vielleicht kennst du das, du kommst vielleicht von einem christlichen Kongress, Kirchentag oder aus einem normalen Gottesdienst, du hast gemerkt, Gott hat mich angesprochen. Du weißt plötzlich, was gut ist für dein Leben. Vielleicht entfernst du anschließend bestimmte Dinge. Wir haben keinen Alkohol zu Hause. Ja, ich trinke gerne mal ein Glas Wein und ein Bier, aber zu Hause will ich es nicht haben. Du entfernst irgendwas, weil du gemerkt hast, dass die Dinge dich irgendwie negativ prägen oder in einer Menge negativ prägen. Aber dann hast du den bestimmten Film, das bestimmte Buch oder etwas völlig anderes in der Hand und du denkst dir, so schlimm ist das ja gar nicht und stellst es zurück ins Regal und gibst vielleicht unguten Gedanken nach. Was hast du gemacht? Du hast einen Sieg errungen, aber du hast nur einen kleinen Enakita übrig gelassen und du denkst vielleicht, das soll mich mal so belastet haben? Das soll mal ein Riese, eine echte Herausforderung gewesen sein? Und so hat man dann so einen kleinen süßen Enakita, der sitzt dann in meinem Käfig und der sieht ganz unscheinbar aus und ganz harmlos und tut auch nichts die meiste Zeit. Und dann kommt der Tag, wo es irgendwie alles mies läuft. Wo schon morgens alles schiefgegangen ist. So mitten im Alltag, wo wir total entnervt waren. Auf einmal ist dieser Enakita wieder da und ist ein Riese und eine echte Herausforderung steht vor dir. Erneut vor dir. Was ist das Problem? Eventuell auch unser Mangel an Entschlossenheit. Entschlossenheit, die Freiheit, die Jesus uns schenken möchte, auch wirklich zu ergreifen. Die Entschlossenheit, Dinge in unserem Leben eben nicht zuzulassen, Dinge zu entfernen, wo wir merken, das ist nun mal mein Wunderpunkt oder das ist eine Herausforderung. Diese Entschlossenheit ist nicht Schwachheit, sondern Stärke, auch wenn unsere Gefühle und vielleicht unsere Freunde oder allgemeine Gesellschaft uns manchmal etwas anders vorgaukeln wollen. Also die Frage, können wir schwach voreinander sein und dadurch gleichzeitig stark? Können wir schwach und dadurch gleichzeitig stark voreinander sein? Der jüdische Schriftsteller Berthold Auerbach formulierte sehr passend, finde ich, es gibt Gefahren, denen zu entfliehen, nicht Feigheit ist, sondern höchster Mut, die Kraft, sich selbst zu besiegen. Es gibt Gefahren, denen zu entfliehen, nicht Feigheit ist, sondern höchster Mut, die Kraft, sich selbst zu besiegen. Daher hab kein Erbarmen mit versteckten Enakitern in deinem Leben. Nachdem wir nun eine Idee davon haben, wie David überwindet, wie er seiner Herausforderung Goliath begegnet, Feinderkennung, Augen des Glaubens, Entschlossenheit, kommen wir zurück zu unserem Vers. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und das ist mir ganz wichtig. Geistliche Leiter und Leiterinnen sind keine Helden. Sie eignen sich weder für übertriebene Verehrung noch für pastorale Wettbewerbe. Sie sind Diener. Sie dienen Jesus Christus mit dem, was ihnen gegeben ist. Nicht mehr als das. Sie können für das Ergebnis ihrer Bemühungen nicht garantieren, aber auch nicht weniger. Oder anders, es geschehen wesentliche Dinge nicht in Gottes Reich, wenn Leiter sich entziehen. Das gilt selbstverständlich für jede andere Mitarbeiter in der Gemeinde ganz genauso. Ja? Gott nimmt seine Mitarbeiter ernst. Wenn die Diener nicht dienen, geht der Haushalt den Bach runter. Dann verwildert die Herde. Dann bleiben die Investitionen des Herrn wirkungslos wie vergrabene Funde. Die Bibel kennt viele Bilder dafür. Ja, ich könnte noch ein bisschen so weitermachen für diese Tragödie. Aber geistliche Leiter sind in erster Linie Mitarbeiter Gottes. Und das kann, und das wünsche ich dir, Andreas, in den entscheidenden Momenten das Herz frei machen. Ohne ihn können wir nichts tun und alles mit ihm. Frei, also als Überwinder, und verbunden durch den, der uns geliebt hat. Zugleich, so dienen wir als Leiter ihren Gemeinden. Frei und verbunden zugleich. Das ist deshalb kein Widerspruch, weil alle zuerst Jesus Christus und deshalb dann einander gehören. Und so frei und verbunden zugleich kann der eine pflanzen, der andere gießen, der dritte düngen und der nächstletzte beschneiden und so weiter, ganz so, wie es der Herr der Gemeinde beauftragt. Lieber Andreas, das ganze Paket aus deiner Persönlichkeit, deiner Leidenschaft, deinen umfassenden theologischen Studien, die ich zum Teil kenne, und deiner Diensterfahrung auch bereits, kommt nun hier in Mönchengladbach an. Aber unmündig ist man nicht, wenn man zu wenig weiß, sondern wenn man nicht lebt, was man weiß. Und das sehe ich bei David. Er hat einfach versucht zu leben, was er wusste, im Vertrauen auf den Herrn. Und das wünsche ich dir. Ein neuer Dienst nun, zu dem Jesus dich, Andreas, beauftragt und befähigt, eben durch den, der uns geliebt hat. Und dabei setzt du die Reihe der Pflanzer und Gießer vor, die vor dir waren, und bereitest den Boden für die, die nach dir kommen. Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt ist deine Zeit. Und auch das weißt du, die Weisheit Gottes ist die Botschaft vom Kreuz. Darin liegt alle Kraft zum Überwinden. Darin liegt alle Weisheit Gottes zum Herausforderungen bestehen. Das Kreuz war schon immer das Entscheidende im christlichen Glauben. Im Herzen des Evangeliums steht ein Mann, von dem man sagt, er sei Gottes Sohn, und der stirbt. Für viele Menschen ist das eine verrückte Vorstellung. Was sollte befreiend sein an der Vorstellung, dass da der beste Mensch, der je gelebt hat, zu Tode gebracht worden ist? Die gebildeten Griechen damals zur Zeit der Bibel waren überzeugt, Schmerzen und Tod können niemals ein Zeichen des Göttlichen sein. Warum haben sie das gedacht? Weil es nicht der menschlichen Logik entspricht. Denn die sagt, auf die Klugheit kommt es an, im griechischen Kontext. Auf die Klugheit kommt es an. Aber Gott entscheidet sich gegen jede Form der Überlegenheit. Er entscheidet sich gegen die Überlegenheit und für die Ohnmacht. Das ist so unfassbar. Das ist der große Widerspruch Gottes gegen alle menschliche Weisheit, gegen alle menschliche Entschlossenheit, gegen jede Angeberei. Es geht nicht um höher, schneller, besser, weiter. Ihr, Maike und Andreas, ihr habt es erlebt. Die Botschaft Jesu lautet: Im tiefsten Tal eures Lebens, in der größten Herausforderung, warte ich auf euch. Die schrecklichste Not dieser Welt kenne ich, sagt Jesus. Ich habe sie durchschritten, selbst. Und ich habe sie überwunden. Die wirklich Not ihres Lebens leiden, werden nicht mit ein paar schönen Gedanken einfach nur vertröstet. Wenn ich mich nach ihm, nach Jesus ausstrecke, dann ist da eine Hand, die wirklich hält. Und nicht nur eine Idee zur Erklärung der Welt. Deshalb hat sich Gott entschieden, Mensch zu werden. Die Erlösung findet hier auf der Erde statt. Zum Anfassen, zum Dranhängen, mit Schweiß und Blut und echten Wunden. Sünde und Krankheit spielen sich nicht nur in unseren Köpfen ab. Und deshalb tut es die Erlösung auch nicht. Sie ist genauso anfassbar wie die Not in dieser Welt. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Durch Feinderkennung, Augen des Glaubens und Entschlossenheit, aber verbunden mit dem, der uns geliebt hat. Und diese Liebe sehen wir am Kreuz. Er wird mitgehen und er wird euch segnen. Als Pastoren-Ehepaar und als ganze Gemeinde. Denn Jesus hat uns zu Gewinnern gemacht. Wir sollen Gewinner, Überwinder sein durch unsere eigene Kraft? Nein. Durch den, der uns geliebt hat, so sehr, dass er für uns, für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Amen.